Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
Wir haben einen mächtigen König. Halleluja, der sitzt auf seinem Thron und er lacht über seine Feinde. Dieser Psalm, irgendwer hat es geweissagt, und dieser Psalm ist der Psalm für dieses Jahr mindestens. Amen. Den müssen wir jetzt gleich mal lesen, war nicht im Programm, aber der Heilige Geist betont dieses Wort. Psalm 2. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten Könige der Erde auf und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Hier geht es gegen Jesus, aber auch gegen seine Nachkommen, die auch seine Gesalbten sind. Bist du ein Gesalbter des Herrn? Hast du Salbung? Hast du die Kraft des Heiligen Geistes? Dann gehörst du mit in diesen Vers rein. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Das ist der Geist des Antichristen. Sie wollen Gott komplett rauskicken und wollen ihre eigene Agenda durchziehen. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie, weil der Herr einfach viel größer ist. Dann redet er sie an in seinem Zorn. In seiner Zornglut schreckt er sie. Hab doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lass mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und zu deinem Besitz die Enden der Erde. Come on, wir dürfen vom Herrn fordern, die Nationen der Erde, weil das, was Jesus erbt, das erben wir mit ihm. Und wir dürfen mit ihm zusammen Nationen fordern. Wir fordern von ihm Deutschland, wir fordern von ihm Ungarn, wir fordern von ihm Rumänien, wir fordern von ihm Portugal, wir fordern von ihm Italien, wir fordern von ihm Sri Lanka, wir fordern von ihm Indien und Dubai und Katar, wir fordern von ihm diese ganzen Nationen, Amen, zum Erbteil für den König der Könige, wir fordern von ihm Russland, wir fordern von ihm die Ukraine, wir fordern von ihm Kasachstan, und all diese Stan-Länder, wir fordern es von ihm zum Erbe. Amen. Come on, Gott hat große Pläne in dieser Zeit. Er möchte diese Welt heimsuchen. Er möchte den Spätregen ausgießen über diese ganze Erde. Er hat den Frühregen ausgegossen. Das war in der Zeit der Apostelgeschichte, wo eine gewaltige Erweckung losgebrochen ist und Weltgeschichte geschrieben wurde. Come on, durch ein paar einfache Fischer, durch ein paar einfache Leute, die einfach widerspenstig waren. Die Zeloten, die waren so Freiheitskämpfer. Und all die 12 gegen, also die haben Geschichte geschrieben und die Weltgeschichte hat sich verändert. Und das war der Frühregen. Aber Gott wird den Spätregen noch ausgießen. Er möchte eine große Ernte in diesen Tagen hervorbringen. Und der Feind widersteht und er macht seine Pläne weltweit, um die Welt auf den Antichristen vorzubereiten. Das System des Antichristen geht dem Antichristen voraus. Und dieses System ist dabei systematisch eingebaut und vorbereitet zu werden weltweit. Und wir müssen auch vorbereitet sein, nicht nur auf das, was auf der dunklen Seite kommt, sondern auf das, was im Himmel kommt. Das, was hier auf der Erde vom Himmel freigesetzt werden soll, nämlich sein Königreich. Halleluja! Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Wer birgt sich bei Jesus? Halleluja. Wir bergen uns bei Jesus. Wir bergen uns bei dem König aller Könige, der ein unerschütterliches Königreich hat. Die Königreiche dieser Welt, sie werden vergehen, aber sein Königreich wird in alle Ewigkeit bestehen bleiben. Und wir sind Bürger seines Königreiches. Wir dürfen mit ihm regieren. Nicht erst dann im tausendjährigen Reich, sondern jetzt schon bist du berufen, mit Jesus zu herrschen und mit Jesus zu regieren. Halleluja! 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 Das sind die Löwenkinder. Wenn der Löwe brüllt, die kleinen Löwen, wenn die anfangen zu brüllen, zu üben, das ist richtig süß. Die haben noch nicht so einen krassen Ton, aber sie lernen das und die wachsen und ihr ganzes Volumen wird größer. Und wenn die Löwen dann brüllen, wenn sie ausgewachsen sind, dann bebt die Erde. Die Herrschaft wird verkündigt im Bereich des Löwen. Amen. Halleluja. Halleluja. Und der Antichrist bereitet sich vor und das System des Antichristen bereitet sich vor. Das ist unmissverständlich. Wir kommen zu auf eine Generation, wo Bargeld immer mehr abgeschafft wird, wo alles digitalisiert wird, wo Smart Cities geplant werden, Städte oder Orte mit 15 Minuten, wo alles unter kompletter Überwachung ist, unter kompletter Kontrolle. Und wir müssen darauf vorbereitet sein, aber noch viel mehr müssen wir auf das vorbereitet sein, was Jesus hat, weil sein Königreich wird in Ewigkeit bestehen bleiben. Und sein Königreich ist unerschütterlich, auch in Zeiten der Verfolgung, auch in Zeiten, wenn die Dunkelheit zunimmt. Wir lesen es auch in der Apostelgeschichte, als die Verfolgung ausgebrochen ist. Das Königreich Gottes hat sich noch mehr ausgebreitet. Das ist so gewaltig, wenn du überlegst oder wenn du auch ein bisschen studierst, was aus den 12 Aposteln geworden ist. Judas hat sich natürlich umgebracht, das wissen wir. Aber sie sind so, da gibt es in der Geschichte so krasse Dinge, wo die überall hingegangen sind. Jakobus, der wurde relativ früh enthauptet, im Jahr 44 ungefähr. Andreas, der Apostel, ging nach Russland, nach Kasachstan, nach Bulgarien. Er wurde dann unter Nero ungefähr 60 nach Christus gekreuzigt. Bartholomäus ging nach Armenien. Come on, die hatten keine Autos, die hatten keine Flugzeuge, die hatten keine Motorräder. Die sind wirklich zu Fuß gegangen, die sind mit Schiffen gegangen, die sind wirklich weit gereist, um das Evangelium hinauszutragen. Durch die Verfolgung, die entstanden ist, haben sie sich überall verteilt und sie haben sich nicht unterkriegen lassen. Die haben überall das Evangelium gepredigt, inmitten eines Kaiserreiches, was antichristlich war. Come on. Jakobus ging nach Ägypten, der wurde von den Heiden getötet. Bartholomäus wurde übrigens enthäutet bei lebendigem Leib und wurde vielfach gefoltert und gekreuzigt. Judas, also der andere Judas, der ging nach Judäa, Mesopotamien, nach Persien. Der wurde zu Tode geprügelt. Matthäus ging nach Äthiopien und Syrien. Und wahrscheinlich wurde er auch gesteinigt nach dem Befehl des äthiopischen Königs. Da gibt es nicht so viele Beweise. Petrus wurde in Rom umgekehrt, gekreuzigt mit dem Kopf nach unten. Philippus ging in die Türkei, wurde dort getötet. Thomas ging nach Indien. Er ist wahrscheinlich in Madras mit einem Speer getötet worden. Simon Zelotes, der ging nach Persien, also ins heutigen Iran, nach Armenien, der wurde zersägt. Johannes, der Apostel, der sollte auch getötet werden unter dem Kaiser Domitian. Und es gab damals diese Foltermethode, dass Leute in heißem Öl gekocht wurden. Domitian war ein Tyrann. Also wenn du Geschichte studierst, du findest es sofort im Internet, dass er als Tyrann verschrien war. Leute wurden nicht auf einmal in kochendes Öl gesteckt, sondern mit den Füßen zuerst und Stück für Stück. Und nachher hat man dann die Reste von ihnen rausgefischt. Aber Johannes wurden nicht die Reste rausgefischt, sondern ein Johannes, der ohne Schaden war. Der kam aus diesem kochenden Öl, das sagt die Geschichte, ohne Schaden heraus. Und das war dem Domitian ein bisschen unheimlich. Und dann hat er ihn auf die Insel der politisch Gefangenen gebracht. Und das war die Insel Patmos. Die Insel Patmos war keine Ferieninsel mit Palmen und Kokosnüssen und Sandstrand, sondern das war eine magere, karge Insel, wo es nichts gab. Da gibt es bis heute noch eine Wasserquelle, wo Leute ihr Wasser ziehen, eine Quelle auf dieser ganzen Insel. Und dort sind die meisten Leute ziemlich elend gestorben. Aber auf dieser Insel war er ungefähr ein Jahr bis 18 Monate und hat dort die Offenbarung von Jesus Christus empfangen. Das ist so gewaltig. Und dann wurde er von der Insel wieder, er kam dann nochmal weg, er ging dann zurück nach Ephesus. Das findest du auch, du musst nur ein bisschen googeln im Internet. Im Englischen findest du mehr als im Deutschen. Aber das ist richtig spannend. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, mit dem Jesus, der Johannes begegnet ist. Come on. Aber es geht auch darum, dass wir uns vorbereiten wollen für die Endzeit. Dass wir uns vorbereiten wollen auf das, was zukommt. Die Gemeinde der Endzeit ist nicht dazu berufen, eine eingeschüchterte Gemeinde zu sein, sondern eine Gemeinde zu sein, die den König und den Herrn der Herren und den, der für uns den Preis bezahlt hat, zur Vergebung unserer Sünden, um ihm Ehre zu machen und sein Königreich zu manifestieren. Du bist ein Ambassador, du bist eine Botschafterin, ein Botschafter eines anderen Königreiches und bist hier auf einer Mission, auf die dieser Erde und du bist ausgestattet mit der ganzen Autorität des Königreiches des Himmels. Halleluja! Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in der Welt, um den König der Könige auf der Welt zu repräsentieren. Sag mal deinem Nachbarn, du bist ein Repräsentant des Königs der Könige. Wow, und jetzt sag's mal, ich bin ein Repräsentant eines anderen Königreiches. Halleluja. Und was wir als Gemeinde brauchen in diesen Tagen, ist wirklich so wichtig, dass wir Jesus kennen und dass wir bereit sind für seine Wiederkunft. Amen. Aber nicht so, hol mich hier raus ganz schnell, sondern dass wir bereit sind, alle Zeit. Amen. John Bevere hat das in einem super Teaching gesagt, dass das Kommen, das zweite Kommen Jesu, ist die zweitwichtigste Botschaft mindestens im Neuen Testament, wenn nicht in der ganzen Bibel, die zweitwichtigste Botschaft, von der immer wieder gesprochen wird. Im Neuen Testament spricht jeder 30. Vers über die Wiederkunft Jesu. Das ist krass. Das ist echt gewaltig. Das erste ist die Errettung und die Wiederkunft Jesu wird im Neuen Testament 318 Mal erwähnt und in 23 von 27 Büchern. Also wir müssen über die Wiederkunft Jesu predigen, weil auch wenn es viele Zeiten gab, wo die Leute gesagt haben, auch zu meiner Kindheit gab es viele Lehren oder man hat gedacht, dass im Jahr 2000 Jesus wiederkommt, weil dann alle Computer irgendwie verrückt spielen, weil sie mit den Nullen nicht klarkommen und so weiter. Oder andere haben gesagt, 1888 kommt Jesus wieder und so weiter. Es gab viele verschiedene Lehren, aber das sollte uns nicht abschrecken, wirklich stabil zu sein und uns vorzubereiten für die Wiederkunft Jesu. Nicht, dass wir jetzt so tun, als ob wir morgen nicht mehr hier auf der Erde sind und uns nicht mehr um unsere Rente kümmern und all diese Dinge, sondern natürlich so leben, als wenn wir noch super lang Zeit haben, aber bereit sein, als wenn es jeden Tag sein könnte. Wir müssen mehr über die Wiederkunft Jesu sprechen. Wir müssen mehr darüber reden, damit das uns präsent ist, damit wir einfach frisch sind, damit wir bereit sind. Halleluja. Wir müssen Jesus kennen, den Bräutigam, den wir heiraten werden. Dann brauchen wir es in dieser Zeit, dass wir stark werden gegen das System des Antichristen und den Geist des Antichristen, der auf dieser Welt massiv am Zunehmen ist. Amen. Das braucht die Gemeinde. Wir brauchen einen Geist des Glaubens in dieser Zeit. Nicht einen Geist des Unglaubens, sondern einen Geist des Glaubens. Jesus hat gesagt, dass die Pforten des Hades die Gemeinde nicht überwältigen werden. Halleluja. Das ist so gewaltig. Lass uns mal kurz, diese Stelle, die entzündet mich jedes Mal, wenn ich sie lese. Matthäus Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16. Jesus geht mit seinen Jüngern, mit den Zwölfen nach Caesarea Philippi. Und wenn ihr wisst, was das für eine Gegend war, dann macht diese Bibelstelle nochmal einen ganz anderen Sinn. Ich hatte schon mal drüber gesprochen, dass diese Gegend eine Gegend war, das war im Norden Israels ist diese Gegend. Das ist tatsächlich auch der Ort, wo man sagt, dass die ersten Nephilim aufgetreten sind, aus dem 1. Mose Kapitel 6. Aber hier, dieser Ort, der war echt krass. Das war im Alten Testament ein Ort der Baalsanbetung und im Neuen Testament hat man gesagt, dass hier die Götter sind und dass jedes Jahr der Fruchtbarkeitsgott Pan da hervorkommt. Es gab 14 Tempel, 14 Götzentempel in dieser Gegend Caesarea Philippi für irgendwelche Götzen und ein Tempel war für den Kaiser, damit er angebetet wird. Und dort hat man alle möglichen absolut obszönen, sexuell ausschweifenden, ekelhaften Rituale gemacht. Von Sodomie bis zu sonstigen Ritualen, wo man Ziegen geschlachtet hat und in den Fluss geworfen hat und alles Mögliche ist da abgelaufen. Ihr könnt euch die geistliche Atmosphäre nur so ein bisschen vorstellen, wie es da war, oder? Was da für eine ekelhafte Atmosphäre war. Da war wirklich sexuelle Ausschweifung ohne Ende. So wie in unserer Zeit heute. Die Leute waren da unverschämt. Die hatten keine Scham. Die haben ihren Göttern versucht zu dienen. Und Jesus kommt in diese Gegend, die dafür bekannt war, dass hier solche Dinge geschehen. Das wussten die Apostel auch. Und lass uns das mal lesen, was hier im Vers 13 steht. Matthäus 16, Vers 13. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und er sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten einige, Johannes der Täufer. Also manche Menschen denken, er ist Johannes der Täufer, andere sagen, er ist Elia und andere Jeremia oder einer der Propheten. Und Jesus spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Die Pforte des Hades war diese Höhle, wo man gesagt hat, dass der Fruchtbarkeitsgott jedes Jahr hochkommt, wo diese ganzen ekelhaften Dinge passiert sind. Und Jesus sagt auf der Offenbarung darüber, dass er der Sohn Gottes, der Gesalbte, der Gesandte ist, der gekommen ist, um die Welt zu erlösen. Auf dieser Offenbarung wird er seine Ekklesia, seine Gemeinde, seine Herausgerufene bauen und die Pforten des Hades werden die Ekklesia nicht überwältigen. Das ist gewaltig. Und bei dieser Pforte des Hades in Caesarea Philippi gab es einen riesigen Felsen mit lauter, das findest du auch im Internet mit Bildern, da waren lauter Höhlen, so wie man es kennt von den Häusern, zum Beispiel in Bayern, wo so eine kleine Einbuchtung ist, wo eine Marienstatue reingestellt wird. Da haben die ihre Götzen reingestellt in diesen riesigen Felsen. Aber dieser Fels ist nicht so groß wie der Fels der Offenbarung, wer Jesus ist, nämlich der Christus. Und auf diesen Felsen wird er seine Gemeinde bauen. Und egal, welche ekelhaften Dinge in dieser Zeit passieren, egal, welche Götzenanbetung in unserer Zeit hervorkommt, egal, welche sexuelle Perversion die Welt überflutet, die Pforten des Hades werden die Ekklesia Gottes nicht überwältigen. ein bisschen Begeisterung. Mich zündet das an. Wenn du jeden Tag spürst, was für eine Hexerei im geistlichen Bereich da ist, manche von euch, ihr könnt zurzeit nicht schlafen, wenn ihr mitbekommt, was der Teufel mit Leuten macht, wie er mit ihnen Harikiri macht und sie fertig macht, wie der Teufel auch zum Teil in Gemeinden wirkt, unter der Oberfläche, und du mitbekommst, wie Leute kaputt gemacht werden, dann entsteht so ein brüllendes Löwen. Und ich will diese Gemeinde sehen, die die Pforten der Hölle nicht überwältigen werden. Eine Gemeinde, die von kaputt zu heil wird, von gebunden zu frei kommt, in die Freiheit Gottes kommt, zu der er uns berufen hat. Eine Gemeinde, die vorher in Sünde eingeschüchtert, klein, ängstlich und schwach war, wie eine Gemeinde hervorkommt, die in der Kraft des Heiligen Geistes lebt, die ihren Gott kennt, weil sie weiß, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Eine Gemeinde, die nicht zu überwältigen ist, egal was von außen kommt. Eine Gemeinde, die nicht beeindruckt werden kann durch die Perversionen der Finsternis. Eine Gemeinde, die nicht erschüttert werden kann in einer Zeit, wo alles Mögliche erschüttert wird. Eine Gemeinde, die stabil steht, auch wenn das System der kompletten Kontrolle immer näher kommt. Das ist, was wir brauchen in dieser Zeit. Diese Gemeinde, die Jesus verheißen hat. Halleluja. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Das hat Johannes geschrieben, nachdem er nicht mit Öl gekocht werden konnte. Denn die drei Briefe hat er nach der Offenbarung geschrieben. Come on. Eine Gemeinde voller Glaube ist das, was der Herr erwartet in dieser Endzeit. Eine Gemeinde, die ihre Autorität kennt. Come on. Du bist ein Dämonenschreck. Aber du weißt es vielleicht noch nicht unbedingt. Weil du denkst, wow, aber ich habe gerade noch so viele Probleme. Stopp, im Geist leuchtest du. Im Geist fürchtet sich der Teufel vor dir. Ja, Karin, der Teufel fürchtet sich vor dir. Er fürchtet sich vor dem, was dann auch kommt. Jeder von uns ist dazu berufen, mehr als Überwinder zu sein. Und diese DNA ist in dir drin. Und das ist die Gemeinde des Königs, eines unerschütterlichen Königreiches. Die Ekklesia, herausgerufen auf der Welt, aus der Welt, hineingerufen in ein anderes Königreich. Ein Königreich, was nicht erschüttert werden kann. Halleluja. Das ist gewaltig. Halleluja. Und das ist, was wir brauchen, diesen Geist des Glaubens. Wir brauchen es in dieser Zeit als eine Gemeinde der Endzeit, dass wir den Geist Isabels erkennen, durchschauen und diesem Spirit Grenzen setzen in unserem eigenen Leben. Amen. Wir brauchen eine Gemeinde in dieser Endzeit, die Geisterunterscheidung hat. Und bitte sag mir nicht, wie viel Geisterunterscheidung du hast, weil die meisten Leute, die immer sagen, wie viel Geisterunterscheidung haben, ja, da stelle ich mir meine Fragen. Die Leute, die Geisterunterscheidung haben, reden nicht drüber, sie unterscheiden einfach. Amen. Lass uns darin wachsen. Wir brauchen alle Wachstum in Geisterunterscheidung. Wir hatten neulich auch eine Person hier, die direkt im Lobpreis sich die Ohren zugehalten hat und rausgegangen ist. Ich habe Geisterunterscheidung. Ja, alles klar. Be blessed. Be blessed and not stressed. Die Gemeinde in dieser Endzeit braucht ein starkes Gebetsleben, dass wir geistlich kämpfen können. Come on, wir brauchen ein starkes Gebetsleben. Wir haben alle hier gemerkt, glaube ich, dass seit 2025, 1. Januar oder Ende Dezember, 1. Januar, hat es angefangen, eine neue Herausforderung, geistlich zu kämpfen, geistlich zu stehen. Aber Hey, das ist nicht das letzte Wort. Der Teufel hat nicht das letzte Wort. Der Teufel hat nicht das letzte Wort. Der ist sogar in der Unterzahl. Die, die mit uns sind, sind weitaus mehr als die, die gegen uns sind. Der Herr ist immer noch schlauer. Der Herr ist immer noch größer. Und er möchte euch und mir und uns allen Gebetsstrategien geben, die wir noch nicht mal gehört haben bis heute. Er will dir begegnen in der Nacht. Er will dir begegnen am Tag. Er will dich, während du betest, einfach führen. Und du denkst dir, genau, das ist die neue Gebetsstrategie. Er will dich lernen und mich lernen, wie wir mit den himmlischen Herrschern zusammen Land einnehmen, wie wir das Land für den Herrn behalten und einnehmen. Neues Land. Wir sind nicht nur dazu berufen, in dieser Endzeit uns zu verteidigen, und der Feind versucht uns wirklich abzulenken, dass wir ein Feuer nach dem anderen auslöschen müssen und dann vergessen, der Vision nachzulaufen, die der Herr für uns hat. Lass uns wirklich im Gebet neue Strategien empfangen, dem Feind zurückzudrängen, denn die Pforten des Hades werden die Gemeinde nicht überwältigen. Amen. Wir brauchen neue Strategien für Durchbrüche, neue Strategien für die Ernte, neue Strategien im Gebet. Für unsere Familien, für unsere Häuser, für die Leute, denen wir dienen. Lass uns kurz dafür beten. Lass uns mal kurz aufstehen. Auch du zu Hause. Halleluja, Vater in Jesu Namen. Wir preisen dich dafür, dass dir die Ideen nicht ausgehen und die Strategien nicht zu kurz kommen. Vater, wir bitten dich, dass du in dieser Zeit, in dieser Phase, in dieser Endzeit, dass du uns Strategien vom Himmel gibst, Strategien Land einzunehmen, Strategien im Gebet durchzubrechen. Vater, wir bitten dich um himmlische Offenbarung, um himmlische Downloads, um himmlische Erkenntnis, Erkenntnis aus deinem Wort, wie wir mit dem Himmel kooperieren können, wie wir mit deinen Herrscharen kooperieren können, um Durchbruch zu schaffen und deine Herrlichkeit, dein Königreich hier auf Erden zu manifestieren. In Jesu Namen, komm, Heiliger Geist, und wirke du, gib du Durchbrüche in Jesus Name, in Jesus Name, we receive it. Amen. Amen. Halleluja. Lass uns da dranbleiben. Ich bin voller Erwartung. Halleluja. Was die Gemeinde in dieser Zeit braucht, ist nicht nur Zurüstung im Glaube, Zurüstung in Autorität, sondern wir brauchen Reinigung und Heiligung. Und wir brauchen es, dass wir stabile Persönlichkeiten werden. Amen. Reinigung und Heiligung. Wir wissen, dass Zauberei und Hexerei weltweit so stark zunimmt. Es ist wirklich eine der starken Mächte, die dem Leib Christi widersteht. Aber Jesus, der hat uns fähig gemacht, dem zu widerstehen. Amen. Wichtig ist, dass wir dem Feind keine legale Anrechte bieten. Und ich möchte einmal etwas sagen. Ich habe in einem Buch von einem Mann, der sehr, sehr viel Befreiungsdienst macht. Er hat bestimmt im fünfstelligen Bereich Leuten gedient mit Befreiung. Und er schreibt in diesem Buch, dass aus Erfahrung ältere Menschen weniger schnell sich verändern. Und das ist im Natürlichen die Wahrheit. Aber du musst nicht in diese Kategorie hineinfallen, weil es ist deine Entscheidung, ob du empfängst deine Befreiung und deine Veränderung. Es hängt daran, ob du zufrieden bist mit dir selbst und denkst, ja, ich bin ganz okay und ich habe schon so viel erreicht und ich mache alles weiter, sagen die Hessen. Ich gehe einfach so weiter mit Jesus und ich bin treu und bleib dran. Aber der Herr hat für uns alle massive Veränderungen vorbereitet. Wir vom Befreiungsdienst und vom Seelsorgeteam, wir erleben es regelmäßig. Menschen kommen zur Seelsorge, sie empfangen Heilung, sie empfangen Befreiung von Altlasten und sie gehen verändert nach Hause. Eine Woche später melden ich mich meistens bei den Leuten oder sie melden sich bei uns. Und fast immer, also bis auf zwei Situationen bisher, höre ich Zeugnisse, was jetzt anders ist als vorher. Es ist eine Sache von sofort. Weil der Herr sofort wirkt. Er setzt seine Kraft auch sofort frei, wenn wir uns dafür öffnen. Aber wenn wir in unseren eingefahrenen Strukturen hängen und wenn wir nicht selbst reflektieren, wenn wir nicht gewöhnt sind, uns selbst zu prüfen, uns selbst zu reflektieren, dann werden wir keine Veränderung erfahren, weil wir nicht erkennen, wo wir Veränderung brauchen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, auch wenn du schon älter bist und auch jeden Einzelnen, der jung ist, dass wir nicht denken, ich gehe so als weiter, sondern Jesus hat für dich und für mich mehr vorbereitet, mehr Reinigung, mehr Heiligung. Der Feind braucht keine legalen Anrechte finden. Ich habe wirklich eine Vision für jeden Einzelnen, der hungrig ist, der Jesus nachfolgt. Ich kann dich sehen, wie du große Dinge tust für den Herrn. Aber manche Dinge werden wir nicht tun und wir werden nicht hineingehen, wenn wir in unserer alten Soße weiter schwimmen. Amen. Und wenn wir nicht bereit sind für Veränderung unseres Mindsets, wenn wir nicht bereit sind, uns selbst zu reflektieren, wenn wir nicht bereit sind, uns darauf einzulassen, dass etwas Neues hervorkommen kann, durch Seelsorge, durch Befreiung, durch innere Heilung. Und wir hatten schon Leute in der Seelsorge, die gekommen sind, gesagt haben, ich habe dafür schon 2-3 Mal beten lassen, aber wenn der Heilige Geist gerade da wieder den Finger draufgelegt hat, es ist ein Durchbruch passiert. Wir denke nicht, ich habe das schon, ich kann schon und ich weiß schon, weil so wird keiner wachsen, wenn wir diese Haltung haben. Das nur als kleiner Einschub, weil wir als Gemeinde der Endzeit Zurüstung brauchen. Amen. Halleluja. Und jetzt lasst uns noch eine meiner Lieblingsstellen aufschlagen in Daniel Kapitel 11. Daniel Kapitel 11. Halleluja. Diejenigen, die, also hier geht es um die Endzeit. Amen. Wer glaubt, dass wir in der Endzeit sind? Naja, die Hälfte ungefähr. Wir beten für euch, dass ihr aufwacht, für die restlichen. Ja. Diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, Daniel 11, Vers 32, wird er, also der Antichrist, durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Durch glatte Worte. Erinnert euch das an was? An die Schlangen und an die Täuschung dieser Zeit? Täuschung ist ein Kennzeichen der Endzeit. Die wird er zum Abfall verleiten. Aber, sag mal aber, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und wird große Heldentaten tun. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen. Für dich ist es nicht nur wichtig, dass du die Bibel kennst, sondern dass du deinen Gott kennst. Weil dann wirst du dich als stark erweisen und stabil stehen bleiben. Und hier steht, und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen, aber sie werden, hier in meiner Übersetzung steht stürzen, aber das Wort bedeutet, sie werden durch massive Prüfungen gehen, durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Beraubung eine Zeit lang. Und während sie durch massive Prüfungen gehen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Doch viele werden sich ihnen heuchlerisch anschließen. Hier brauchen wir wieder Geisterunterscheidung. Und von den Verständigen werden einige stürzen, damit unter ihnen Läuterung, Prüfung und Reinigung bewirkt wird bis zur Zeit des Endes. Also es ist wichtig, dass wir unseren Gott kennen. Und heute wollen wir uns den Jesus anschauen, von dem Christian schon am Sonntag gepredigt hat. Der Jesus, der in der Offenbarung Johannes anders begegnet ist, als in der Zeit, als Jesus hier in Fleisch und Blut auf der Erde war. Halleluja, weil wir ihn kennen wollen als den, der bald wiederkommt, als den, der jetzt schon auf seinem Thron sitzt und der herrscht und regiert, der lediglich aufsteht, wenn etwas Besonderes passiert, wie wenn Stephanus zum Beispiel ermordet wurde. Halleluja. Lasst uns Johannes die Offenbarung aufschlagen und hier der erste Vers. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes Kunde getan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Es ist nicht die Offenbarung der Endzeit und es ist nicht die Offenbarung des Zeichens des Tieres, das Mal des Tieres. Es ist nicht die Offenbarung über den Antichristen, es ist die Offenbarung über Jesus Christus. Halleluja. Und das Wort Offenbarung ist das Wort Apokalypsis, was bedeutet enthüllen. Das ist, wenn ein Tuch über diesem Pult sitzt, oder hier sind Tücher, genau, vielleicht kannst du mal hierher. Hier, dieser Stuhl ist verhüllt, ja? Es sind Stühle, die wir verhüllen, damit sie nicht die Optik hier im Raum stören. Aber wenn wir sie enthüllen, dann siehst du die Optik dieses Stuhls, ja? Das heißt, Jesus Christus war die ganze Zeit schon, als er wieder im Himmel war und bevor er auf die Erde kam, war er diese Person, die in der Offenbarung beschrieben wird. Aber die Offenbarung ist die Enthüllung. Es heißt, es geht die Hülle, es geht der Schleier weg und plötzlich können wir ihn klar sehen. Amen. Halleluja. Und das ist, was Johannes empfangen hat auf der Insel. Und ich werde einige Dinge bringen, die ich von dem Rick Renner gelernt habe, weil das einfach so ein, der ist ein Student des Wortes und ein Student der Geschichte und im Griechischen. Und da steckt so viel drin. Und es ist voll interessant, weil er schreibt hier, Johannes hat diese Offenbarung empfangen. Im Vers 4 schreibt er wieder, Johannes schickt es den 7 Gemeinden, die in Asien sind. Und im Vers 9 sagt er, ich, Johannes, dreimal wird der Name Johannes. Warum stellt sich Johannes hier so in den Mittelpunkt? Warum? Weil er der einzige Überlebende war von den 12, um die Autorität auch einfach freizusetzen, die er als Apostel, der Jesus noch persönlich gekannt hat, einfach um das zu offenbaren. Er ist es wirklich. Johannes ist nicht tot, er ist nicht umgekommen. Er ist Johannes, der Jesus selbst in Fleisch und Blut begegnet ist, der jetzt diese Offenbarung von Jesus bekommen hat. Das war eine Ermutigung für die Gemeinde. Ich bin es wirklich, Johannes. Und dann schreibt, und das war, genau, er schreibt jetzt hier in Johannes Kapitel, im Vers 4, dass er den 7 Gemeinden schreibt und er beschreibt jetzt Jesus als der war, der ist und der kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind, der treue Zeuge, der erstgeborene Tod, der Toten, der Fürst, der Könige, der Erde. Der Fürst, das heißt der Befehlshaber, der Oberste, der Herrscher, der Leiter, der Könige der Erde. Das sagt er in einem römischen Königreich, wo römische Unterdrückung war. Jesus ist der König der Könige. Er ist der Befehlshaber der Könige. Egal was auf dieser Erde kommt, wo Könige und Fürsten sich zusammentun und zusammenrotten. Es gibt einen, der König der Könige ist, der war, der ist und der kommt und der sich nie verändern wird. Er ist und bleibt der König der Ewigkeit. Halleluja. Er hat ein unerschütterliches Königreich. Das steht in Hebräer. Da, wir haben ein unerschütterliches Königreich empfangen. Vielleicht mag jemand mal die Stelle raussuchen. Ich glaube, es ist ziemlich am Ende. Hebräer Kapitel 12 oder so müsste das sein. Halleluja, Shandarabakasete. Halleluja, Hebräer Kapitel 12 und es steht im Vers 28. Eigentlich muss man das Ganze hier lesen, ab 26. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch die Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und wir haben ich habe ein unerschütterliches Königreich empfangen. Halleluja. Du bist Bürger eines unerschütterlichen Königreiches. Du hast einen unerschütterlichen König. Lasst uns das wirklich einsacken. Dass egal was kommt, dass du das einfach aus deinem Geist hörst, wie ein Echo aus deinem Geist hervorkommt. Du hast ein unerschütterliches Königreich empfangen. Du dienst dem König der Könige, dem Befehlshaber der Könige auf Erden, der war, der ist und der kommt. Halleluja. Halleluja. Lasst uns weiterlesen ab Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus. Er sagt, ich bin auch in der Bedrängnis, in der Trübsal. Dieses Wort Bedrängnis ist das Wort Thlipsis und es bedeutet Druck und Trübsal. Wenn du durch Druck gehst, wenn du durch Trübsal gehst, Johannes sagt, ich bin einer, der Mitteil hat an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus. Das ist, was wir brauchen, dieses Durchhalten, dieses standhafte Stehenbleiben, dieses Durchhalten in Zeiten von Bedrängnis, in Zeiten von Druck. Amen. Amen. War auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesus willen. Ich war oder ich wurde an des Herrn Tag im Geist. Es war, das griechische Wort gibt eine plötzliche Überraschung her. Dieses Ich wurde. Also der wurde überrascht. Es war wie Petrus, als er diese Trance bekommen hat, als er auf dem Dach von dem anderen, von dem Simon, dem Gerber war. Dieses Ich wurde, das war so eine plötzliche Erscheinung, mit der er gar nicht gerechnet hatte. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Die 7 Gemeinden, die sind in einer speziellen Reihenfolge angeordnet, wie eine Reiseroute war. Genau nach dieser Route. Und Johannes war der Aufseher dieser Gemeinden. Sehr interessant, auch das findest du, wenn du googelst im Internet. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete, die Stimme, die er 60 Jahre nicht mehr gehört hat. Plötzlich hörte diese Stimme hinter sich und zwar in einer anderen Art und Weise, aber er hat diese Stimme gekannt. Und er dreht sich um, um die Stimme zu sehen, die mit ihm redet. Und als er sich umdreht, sieht er 7 goldene Leuchter. Er sieht nicht sofort Jesus, sondern er sieht die 7 goldenen Lampen. Und die 7 goldenen Lampen, das wissen wir aus dem Vers 20, das sind die 7 Gemeinden. Und Jesus inmitten dieser Gemeinden wandeln. Er schaut sich um Jesus zu sehen und er sieht die 7 Leuchter, die 7 Gemeinden repräsentieren. Jesus ist inmitten seiner Gemeinde. Er wandelt inmitten seiner Gemeinde. In Matthäus 16, was wir gerade gelesen haben, das war die erste Stelle, wo Jesus darüber gesprochen hat, dass er seine Ekklesia, seine Herausgerufene, seine Gemeinde bauen wird. Das war schon immer der Plan Gottes gewesen. Die Gemeinde ist nicht nur ein soziales Treffen. Die Gemeinde ist nicht nur ein Ort, wo man zusammenkommt, weil man gleiche Interessen hat. Die Gemeinde ist nicht eine religiöse Zusammenkunft. Die Gemeinde, die Jesus gegründet hat, ist ein Ziel, ein Plan, ein Wunsch, das, was er selbst geschaffen hat, um sich zu verherrlichen, um in der Mitte seiner Gemeinde sich aufzuhalten. Wir brauchen einen anderen Blick für die Gemeinde. Die Gemeinde Gottes ist heilig, weil er sie sich erwählt hat. Er hat sie ja rausgerufen aus der Welt. Jesus wandelt inmitten seiner Gemeinden. Und diese 7 Leuchter, weil wir denken immer an Kerzenständer, es gab erst ab 1500 ungefähr Kerzen, das sind diese Öllampen, goldene Öllampen. Jede Gemeinde war ein Symbol einer goldenen Öllampe. Der kostbarste Stoff, den es gab, und der war mit Öl gefüllt. Jede Gemeinde muss mit Öl gefüllt sein und am Brennen sein. Und Jesus bewegt sich in ihrer Mitte. Amen. Jesus wandelt inmitten der Gemeinde, einer gleich einem Menschensohn. Also sagte ich hier, und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn. Und jetzt sieht er Jesus in einer, Christian hat das so gut gesagt, nicht den Zimmermann, nicht das Baby in der Krippe. Jetzt sieht Johannes Jesus als der, der verherrlicht ist, als der, der siegreich auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist, der als der Herrscher regiert und er sieht ihn bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Dieses Gewand, das steht, dieses weiße Gewand, das steht für die Priester, für das Priestertum von Jesus. Und dieser goldene Gürtel, der wirklich aus Gold war, der auf der Brust gegürtet war und nicht erst am Hüftbereich, das steht für seine hohe priesterliche Aufgabe und als seine königliche Herrschaft. Also das, der goldene Gürtel für den König, aber er ist der hohe Priester, wie es auch in Hebräer geschrieben steht. Er ist der hohe Priester, zu dem wir mit jeder Zeit in seinen Gegenwart kommen dürfen mit Kühnheit und Freimütigkeit. Er ist der, der jetzt für uns betet. Er ist der, der jetzt für uns eintritt vor dem Vater. Er ist der, zu dem wir kommen dürfen, um Gnade zu empfangen zur rechtzeitigen Hilfe. Jesus ist König, er regiert, aber er ist auch der Hohepriester, der für dich betet, der für seine Gemeinden Fürbitte tut. Sein Haupt und sein Haar waren weiß wie Wolle, wie Schnee. Also total herrlich. Und das Wort, was hier im Griechischen steht, es steht einfach wie dieses Gleißende. So wie wir waren da neulich in der Schweiz auf so einem Berg, da hat die Sonne geschienen. Da kannst du nicht lang in den Schnee gucken, wenn die Sonne drauf scheint. So hell und so glänzend und so blendend waren die Haare von Jesus und sind die Haare von Jesus. Seine Augen wie eine Feuerflamme, also einfach dieses verzehrende Feuer, diese Leidenschaft, diese Faszination, dieses Leben in seinen Augen und seine Füße gleich glänzendem Erz. Und was hier steht, das ist das Wort glänzendes Erz und das Wort heißt Chalcolibanos. Und das Erz ist ja Bronze, was hier das Wort ist, aber das Chalcolibanos ist ein Wort, was keinen Sinn ergibt, weil es eine Mischung ist zwischen Bronze und Weihrauch. Diese Dinge kannst du gar nicht zusammen mischen. Bronze ist schwer. Bronze symbolisiert Gericht. Jesus ist auch der, der kommt, was wir sehen in der Offenbarung, um zu richten. Aber er kommt nicht, um schnell zu richten, sondern er gibt Zeit, dass wir Buße tun. Bronze ist langsam, es ist schwer. Du kannst, wenn die Füße aus Bronze sind, nur langsam vorankommen. Aber der Weihrauch steht, dass er auch in die Fürbitte geht. Der Weihrauch ist prophetisch für die Fürbitte. Er betet für seine Gemeinde und er kommt mit Gericht, aber er kommt nicht um schnell. Gott ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er betet für uns. Und dann wissen wir ja auch, dass in den 7-Cent-Schreiben er sagt jeder Gemeinde, was sie gut macht, aber auch jede Gemeinde, die, wo es nötig ist, sagt er, wo sie Buße tun sollen. Und er kündigt es an, damit er nicht richten muss. Weil er uns liebt, sagt er uns, wo wir umkehren müssen. Und er betet für uns. Das ist so gewaltig. Und seine Füße gleich glänzen im Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. So gewaltig. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Das haben wir vorher gesungen. Die 7 Sterne sind die Engel der 7 Gemeinden. Und mit Engel sind nicht Engel gemeint, sondern die Leiter der Gemeinden. Weil an die Leiter der Gemeinden waren die Briefe auch geschrieben. Jesus hält die Leiter der Gemeinden in seiner rechten Hand, in der Hand seiner Autorität hält er die Leiter der Gemeinden. Sie sind wie Sterne. Auch das, da gibt's Parallelen, das werde ich jetzt nicht reingehen. Hört euch das Teaching vom Rick Renner an. Aber das ist so gewaltig. Er hält die Leiter in seiner Hand. Und was so krass ist, in der Zeit, wo das damals geschrieben wurde, gab es eine römische Münze, die im Umlauf war, wo der Kaiser Domitian drauf war, dieser Tyrann. Und auf der Rückseite dieser Münze war sein verstorbener Sohn mit 7 Sternen in der Hand, was dafür stehen sollte, dass die beiden über das Universum herrschen. Und Jesus sagt, ich halte das Universum in meiner Hand. Das ist so gewaltig. Jesus ist der, der alles im Griff hat. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist das A und das O. Und alles, was dazwischen drin ist, das ist er. Halleluja. Halleluja. Und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges und scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Sein Angesicht leuchtet so sehr. Und aus seinem Mund kommt dieses Schwert hervor. Und was wir uns immer vorstellen, ist, dass wie wirklich so ein römisches Schwert aus seinem Mund herauskommt. Aber im Neuen Testament gibt es verschiedene Worte, die Schwertsymbol oder für Schwert stehen. Und das Schwert, was hier aus seinem Mund kommt, ist nicht ein römisches Schwert, sondern ein Schwert, was die Thraker benutzt haben. Das war ein bestimmtes Volk und dieses Schwert haben die Römer gefürchtet. Dieses Schwert war eine Rompfeia, heißt dieses Schwert. Auch das findest du auf Wikipedia. Das war ein Schwert mit einem ganz langen Stiel und was unten wie eine Sichel war. Und das fürchteten die Römer, dieses Schwert, weil du musstest nicht nah an den Feind herangehen. Mit einem römischen Schwert musst du nah, das ist für einen Nahkampf gedacht. Aber mit diesem Schwert konntest du alles Mögliche zerhacken und zerdreschen. Und es hat teilweise Rüstungen durchgeschnitten, dass Römer teilweise ihre Rüstungen verändern mussten, weil sie dieses Schwert so fürchteten. Und das ist das Schwert, mit dem Jesus kommt, wo er auch sagt zur Gemeinde in Pergamon, dass er mit seinem Schwert Krieg führen wird. Er wird richten, er wird Spreu und Weizen trennen mit seinem Schwert. Das ist gewaltig. Das ist der Jesus, der für uns sein Leben gegeben hat. Das ist der Jesus, der jetzt auf seinem Thron sitzt. Das ist der Jesus, der sagt, ich habe überwunden. Als ich ihn sah, im Vers 17, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Das ist so schön. Er legt seine rechte Hand auf Johannes. Er legt seine rechte Hand auf ihn. Er ist einfach überwältigt von dieser krassen Herrlichkeit, von dieser krassen Autorität, von dieser herrlichen Ausstrahlung. Und er sagt, fürchte dich nicht. Und das, was hier steht, er hat ständig gesagt, also er war dabei zu sagen, fürchte dich nicht. Und er sagt auch zu dir, in deiner Situation, fürchte dich nicht. Was du gerade durchmachst, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Jesus hat die Schlüssel des Todes und er hat die Schlüssel des Totenreichs. Er hat den Schlüssel genommen. Come on. Er hat den Tod besiegt. Er hat den Tod überwunden. Er ist der Herr über den Tod. Er ist der, der das letzte Wort hat. Auch in Zeiten der Verfolgung, auch in Zeiten, wo Leute ihr Leben für den Herrn geben, wo es Märtyrer gibt. Jesus ist der, der das letzte Wort hat. Lasst uns das wirklich festhalten. Lasst uns zu solchen werden, die das Wort in sich tragen, auch in Zeiten, wo wir nichts spüren. So wie heute, als wir hierher gekommen sind zum Vorgebet, es war ein Widerstand im Geist da. Aber wir müssen das Wort in uns haben. Wir wissen, das Königreich Gottes kann nicht überwältigt werden. Egal, ob ich was spüre von der Gegenwart Gottes oder nicht. Er ist der, der überwunden hat. Er ist der, der mir den Sieg gegeben hat. Er ist der, der durchbrechen wird. Come on, und der Durchbruch kam heute, als wir von dem gesungen haben, der Löwe von Juda ist. Der König der Könige ist. Du musst den kennen, der überwunden hat. Du musst den kennen, der Löwe von Juda ist, dass er in dir ist. Come on, und du wirst durchgehen, du wirst den Sieg haben, du wirst den Sieg sehen. Auch in Zeiten, wenn du vielleicht dich alleine gelassen fühlst, der König der Könige ist bei dir, der den Schlüssel des Todes und des Hades hat, der überwunden hat. Er ist mit dir und er ist fähig und er ist willig, dir zu zeigen, wie du durchbrichst. Und in der Zeit müssen wir lernen, das umzusetzen, was wir bereits gelernt haben. Amen. Dass auch im Lobpreis, dass wir nicht vergessen, was wir gelernt haben. Dass wenn wir in den Lobpreis kommen, dass wir zu Hause vorher aus dem Fleisch kommen, am besten schon am Anfang des Tages, dass wir die Sünden rauskicken, bevor wir hierher kommen, dass wir im Lobpreis alles geben, ein Opfer bringen, wie Christian vorher gesagt hat, und unserem Fleisch nicht erlauben, die Oberhand zu gewinnen. Amen. Ich war tot und ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Halleluja. Und das ist der Jesus, der sich dir in einer neuen Dimension offenbaren möchte, der sich dir in einer neuen Dimension vorstellen möchte. Weil wir wollen nicht werden wie die Gemeinde in Ephesus, die die erste Liebe verlassen hat. Amen. Dass wir ihn wirklich kennen, dass wir nicht nur kämpfen können, dass wir nicht nur durchbrechen können, sondern dass wir ihn auch von Herzen kennen und dass wir unseren Bräutigam kennen und ihn lieben. Amen. Halleluja. Und der Herr hat für dich dieses Jahr neue Offenbarung über ihn vorbereitet, dass du ihn wirklich begegnest und dass du zugerüstet wirst in jeder Hinsicht. Dass du in der Intimität mit ihm zunimmst und wächst, dass du ihn kennst von Herz zu Herz, aber dass du stärker wirst im Glauben, dass du stärker wirst in der Autorität, dass du stärker wirst im Kampf, dass du stärker wirst in Geisterunterscheidung, dass du stärker wirst, einfach den Feind wirklich zu durchschauen, seine Tricks zu durchschauen, dass du stärker wirst, indem dass du Schwachheit aus deinem Leben entfernst und dich von ihm verändern lässt. Amen. Halleluja, Halleluja. Möchtest du noch was sagen? Ja, lass uns einfach in die Gegenwart Gottes gehen und ihn wirklich bitten, dass er uns vorbereitet für diese Zeit, für diese Tage, in denen wir leben. Halleluja. Halleluja, Jesus.
Lass uns einfach auf Jesus konzentrieren. Der Kern dieser Botschaft ging eigentlich um Jesus oder sollte um Jesus gehen. Und ich möchte hier ein bisschen... Das Wichtigste ist, dass wir nicht einfach nur Information mitnehmen oder nicht nur Offenbarung, sondern dass wir dem Herrn selber begegnen. Und deine Predigt ist immer nur so gut, wie weit es dich erreicht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir aus diesem religiösen... Das war mein Herz am Sonntag. Und wenn du die Predigt nicht gesehen hast, möchte ich dir dringend empfehlen, die vom Sonntag nochmal nachzuholen. Weil ich glaube, die große Gefahr ist, dass wir stehen bleiben, wo wir sind. Und unseren Kopf füllen mit mehr Informationen. Aber du kannst über irgendeine Person, wie wir schon öfter gesagt haben, Leute, die Stars anhimmeln oder Sportler oder irgendwie besondere Musiker, du kannst jedes Detail über diese Person wissen, wo es geboren ist. Es gibt ein Geburtshaus von Beethoven, es gibt alles Mögliche hier und da. Selbst Luther, der ja sehr kontroverse Persönlichkeit ist. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass er ein allgemeines Vorbild ist von seinem Charakter. Aber da war er in Speyer, in Marburg, glaube ich, haben sie diskutiert. Man kann über ihn jahrelang studieren und ihn nie getroffen haben. Und ich glaube, der entscheidende Faktor ist, dass wir in diesen Tagen eine neue Begegnung mit Jesus haben. Eine Begegnung mit seinem Charakter, eine Begegnung von der Seite, wo wir es bisher noch nicht gehabt haben. Und das wird mir nicht einfach jedem von uns so in den Schoß fallen. Und das ist der Punkt. Ist seine Gemeinde bereit, den Preis zu bezahlen für eine tiefere Begegnung? Weil du wirst auch nicht durch eine Predigt tiefer hineinkommen, wenn es nur Information ist. Das ist ein Punkt, wo wir durchpressen müssen aus dieser Welt, aus den Umständen dieser Welt. Deshalb kostet es dich was, in den Gottesdienst zu kommen oder am Dienstag hier zu sein oder länger zuzuhören oder selber deine Bibel zu lesen. Und wenn wir uns darauf einlassen, dass das alles im Automatismusmodus geht, dann wird es nicht tief gehen. Und ich glaube, das ist eine der wesentlichen Sachen, die wir mit nach Hause nehmen müssen. Wenn ich dem Herrn der Herren, der König der Königin Herrlichkeit begegnen will, denkt an die Predigt vom Sonntag, die Herrlichkeit manifestiert sich nicht überall. Der Herr der Herrlichkeit manifestiert sich nicht überall, weil es Voraussetzungen gibt. Und ich möchte uns, lass uns die letzten 2 Minuten jetzt einfach dafür beten, dass wir als Gemeinde ein Platz werden. Einige von euch, ihr nickt wirklich religiös. Sorry, dass ich es sagen muss. Aber genau das ist der Punkt. Betrifft vielleicht nicht viele. Aber ich möchte dir das sagen. Du brauchst es, dass das Tiefe einsackt. Und ich auch. Wir brauchen das alle. Und wenn du dich jetzt drüber aufregst, dann ist genau das der Punkt, der erstmal weg muss. Dass ich ja über mich hier den Botschafter aufreg, wenn ich doch die Botschaft bräuchte. Halleluja. Vater, wir bitten dich, dass du im Geist die Wege öffnest und die Berührung und die Begegnung des Auferstandes, Königs der Herrlichkeit, freisetzt in unserer Gemeinde, in diesem Haus, in unserem geistlichen Garten, in dieser Region, in dieser Nation. Vater, wir bitten dich, dass in der Zeit, wo in der Welt viele Weichen gestellt werden und in deinem Volk oftmals nicht die Bereitschaft dafür da ist, einzutreten oder im Geist für dieses Land zu gehen, das Evangelium zu bringen. Vater, wir bitten dich um dein Feuer und um deine Berührung, dass wir Jesus begegnen, dass Jesus uns begegnen kann, dass wir in deinem Wort suchen und im Gebet dranbleiben, in Jesu Namen. Und wir bitten dich, dass du uns erfüllst, Herr.
Jesus, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen von uns in deine Gegenwart ziehst, dass du jeden Einzelnen von uns in deine Nähe ziehst, Vater, dass du uns die Augen öffnest für ganz neue Facetten deiner Person, für neue Dimensionen deiner Herrlichkeit, deiner Persönlichkeit, dass wir in ganz neuen Dimensionen einfach dir begegnen, Jesus, dass wir von dir verändert werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dass wir deine Stimme noch besser hören und besser unterscheiden können. Jesus, ich bitte dich, dass jeder Einzelne von dem Punkt, wo er heute steht, dass du uns einfach diesen Hunger gibst nach dir und diesen Durst nach deiner Gegenwart und dir neu zu begegnen. Komm, Heiliger Geist, und wirke etwas Neues.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite, auf Facebook oder Instagram. Links dazu findest du in der Beschreibung. Schreib uns gerne dein Zeugnis oder dein Gebetsanliegen unter info@lighthouse.center. Tschüss und bis zum nächsten Mal.